dass man nie weiß, was passiert. Nicht, weil die Feiertage selber irgendwelche kriegerischen Aspekte hätten, sondern einfach die Konkurrenz um die heiligen Orte dann und gerade auch von den Muslimen die Sorge, ob man ihnen die nötige Bewegungsfreiheit geben wird. Und entgegen allen Befürchtungen ist der Ramadan und gerade die Freitage des Ramadan, wo ja 100 bis 200.000 Leute auf den heiligen Bezirk raufgehen, ist eigentlich im Großen und Ganzen friedlich verlaufen. Es gab an dem Vorabend, Vortag von Pessach, der zum Glück kein Freitag war, sondern ein Mittwoch, gab es in der Nacht Zusammenstöße. Da hatten sich junge Leute in der Al-Aqsa-Moschee verbarrikadiert im Protest dagegen, dass Juden versuchen würden, ein Pessachopfer darzubringen. Und es gibt ja auch in der Tat jedes Jahr eine Handvoll Leute, die das versuchen. Also nicht wirklich viele, aber man sieht sie. Ich habe mir dann auch nachher noch gucken gegangen und habe auch so eine Familie gesehen, die mit Schaf oder Ziege in der Nähe des heiligen Bezirks stehen und hoffen, darauf zu kommen. Es ist ziemlich klar, dass das nicht gelingen wird, denn es ist ja alles bewacht und eben mit dem Tier darauf zu kommen ist, würde ich sagen, eigentlich unmöglich, solange die Polizei das bewacht. Aber es sind natürlich Dinge, die als Provokation von der anderen Seite empfunden werden und von daher man nie weiß, wie es endet. Und von daher hat es zwar einige hundert Verhaftete gegeben, von denen ich vermute, dass die meisten inzwischen freigelassen sind, da wurde nicht weiter darüber berichtet. Und ansonsten ist es ruhig geblieben. Also das war, aber das war dann eben auch der Grund, dass wir Raketenbeschuss hatten, zunächst aus dem Gazastreifen und auch die Raketen, die dann noch aus dem Libanon und aus Syrien kamen, sollen ja auch eigentlich Raketen von palästinensischen Organisationen, die da ihren Sitz haben, sein. Und das waren auch Dinge, die hätten explodieren können und sind auch nochmal glimpflich damit abgegangen, dass die israelische Armee jeweils einmal zurückgeschlagen hat und dann sich wohl alle Seiten gesagt haben, okay, wir lassen es dabei. Und so sieht es im Moment aus. Und ja, eben der Ramadan endet übermorgen. Nächste Woche ist noch der israelische Unabhängigkeitstag und dann sind erstmal alle Feiertage vorbei, sodass sozusagen kalendermäßig gefährliche Sachen im Moment nicht anstehen. Aber oft ist es natürlich auch hier immer so, dass Dinge, an die kein Mensch gedacht hat, passieren und eine Kettenreaktion auslösen. Aber im Moment ist es in der Hinsicht recht ruhig. Die Demonstrationen gegen die Gesetzesentwürfe der Regierung gehen weiter, obwohl ja die Gesetzgebung jetzt bis, also mindestens bis nach dem Unabhängigkeitstag ausgesetzt war, aber weil eben sehr viel Verdacht da ist, dass man nicht wirklich versuchen wird, zu einem Kompromiss zu kommen, wird also eigentlich mit derselben Stärke mindestens weiter demonstriert. Und das sind friedliche Demonstrationen. Und die Polizei ist auch abgesehen davon, wenn mal für längere Zeit eine wirklich ganz große Autobahn gesperrt wird, dann greifen sie da vielleicht ein. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich kein Problem. Und ja, von daher bleibt nur die Frage, was eben werden wird aus diesen Gesetzentwürfen. Und wenn eben die Pessachferien der Knesset vorbei sind, das wird, ich denke mal, in der Woche nach dem Unabhängigkeitstag sein, dann werden wir sehen, wie es damit weitergeht.
Und wie ist es mit den Touristen? Waren viele, viele Touristen da?
Ja, das Land war und ist sehr voll. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele halt, die in der Corona-Zeit nicht kommen konnten, das nachholen wollten. Jetzt natürlich auch gerade jetzt am Sonntag war ja das orthodoxe Osterfest. Es waren noch viele Pilger aus Griechenland, aus Russland auch da. Ob sie, ich kann es sprachlich nicht unterscheiden, ob sie aus Russland oder aus der Ukraine sind. Ich vermute schon auch von beiden Seiten wahrscheinlich. Und das war also auch eine große Zeremonie. Jetzt am Samstag vorher ist ja mal das große Osterfeuer in der Grabeskirche. Und auch das war, ist etwas, was einfach schon rein sicherheitstechnisch nicht ganz ungefährlich ist. Denn die Kirche hat nur einen Ausgang und wenn da, und alle stehen da und warten darauf, das Osterfeuer zu empfangen mit großen Kerzenbüscheln. Und wenn da mal was passiert, dann ist das Unglück vorprogrammiert. Und es ist eigentlich jedes Jahr ein Streit, dass die Polizei sagt, sie beschränkt die Zahl der Beter, die reingehen und die lokalen Christen sehen das als Einschränkung der Religionsfreiheit, protestieren dagegen. Und die einheimischen Kirchen haben dann auch einen Aufruf veröffentlicht und haben gesagt, die Zeremonie gäbe es schon seit 328. Ich bin nicht sicher, ob das Datum so genau stimmt, aber das ist jedenfalls die Tradition. Und es sei noch nie was passiert. Und von daher wird auch weiter nichts passieren. Die Argumentation halte ich für ein bisschen gefährlich, persönlich, aber. Und es scheint, also es ist gut über die Bühne gegangen und die Polizei hat wohl etwas mehr Leute reingelassen, als sie anfangs gesagt hatte. Und so einigermaßen zufrieden waren hoffentlich alle.
Ja, vielen Dank. Wenn man mal die Gelegenheit hat, denke ich, so eine direkte Stimme zu hören, hilft das ja doch. Und ja, damit haben wir jetzt auch die großen Feierlichkeiten, die ja jetzt ganz nah beisammen lagen in diesem Jahr, was auch schwierig sein kann, aber umso schöner, wenn es dann gelungen ist. Und ja, vor dem Hintergrund können wir jetzt, glaube ich, gut in den nächsten Wochenabschnitt, den wir uns für heute vorgenommen haben, starten.
Ja, haben diesmal also wieder einen doppelten Abschnitt, der eben immer doppelt ist, wenn wir kein Schaltjahr haben. Und eigentlich passen die beiden Abschnitte auch ganz gut zusammen. Also von daher macht es durchaus Sinn, auch sie gemeinsam zu lesen. Sie enthalten eigentlich die meisten Vorschriften, die für die rituelle Reinheit, die das Betreten des Tempels und das Berühren von heiligen Dingen, also von Opferüberresten, Abgaben für den Tempel etc. betreffen. Es ist, was hier fehlt, ist nur die Verunreinigung an Toten. Das wird im Buch Numeri im Kapitel 19 nachgeholt. Die Sache mit der roten Kuh, mit der man sich da reinigen muss, das werden wir dann uns natürlich auch nochmal ausführlicher ansehen. Und so beginnt der Abschnitt eben zunächst mal mit der Frau, die schwanger wird und gebärt und mit der Periode ihrer Unreinheit, wo auch nochmal unterschieden wird, dass es die erste Phase eine Unreinheit ist, wie die Unreinheit der Menstruation, in der eben auch Geschlechtsverkehr verboten ist. Und die anderen Tage sind eigentlich nur eine Reinigung, die eben die Entfernung, die Fernhaltung vom Heiligen erfordert. Und das ist bei der Geburt eines Mädchens doppelt so lang wie bei der Geburt eines Jungen. Die Tora sagt nicht warum. Die mittelalterlichen Ausleger haben versucht, medizinische Erklärungen nach dem damaligen Stand der Medizin zu finden, über angebliche unterschiedliche Entwicklungen des Embryos, darum, dass die Mädchen eine längere Reinigungsphase erfordern. Es ist eigentlich nichts, würde ich sagen, anti-weibliches da drin, sondern man versucht, das irgendwie naturwissenschaftlich zu erklären, ohne es wirklich zu können, vielleicht auch. Danach kommen die Vorschriften über den Aussatz. Da habe ich ja gleich auch noch einen ausführlicheren Text zu. Da wurde unterschieden zwischen dem Aussatz an Personen, an Kleidern und an Häusern. Und auch nur noch klar, es geht nicht um eine Krankheit und es macht von daher eigentlich auch keinen Sinn zu versuchen, sie mit heute bekannten Krankheiten zu identifizieren, sondern es geht um etwas, was eben eine religiöse und die Reinheitsregeln betreffende Bedeutung hat. Und dazu habe ich eben einen Text ausgesucht, der versucht zu erklären, wie man den Aussatz als Sanktion für gewisses Fehlverhalten sehen kann. Es wird dann auch ausführlich beschrieben, wie wenn der Aussatz verheilt ist, wie ein Aussätziger sich reinigt, dann ein komplizierter Reinigungsritus, bestimmte Opfer, die dargebracht werden müssen, gehören dazu. Und dann kommen noch die Kapitel über die Männer und Frauen, die Ausfluss haben. Also bei den Männern ist es nur noch ein unkontrollierter Samenausfluss, der unrein macht. Und bei den Frauen, die entweder die regelmäßige Menstruation oder wenn es eben nicht in den normalen Tagen der Menstruation ist, blutiger Ausfluss, der unter Umständen auch länger dauern kann. Und für beide gelten unterschiedliche Regeln. Und wie so oft gibt die Tora für alle diese Vorschriften keinen Grund. Wir hatten das ja auch beim letzten Mal schon gesehen, in Bezug auf die Speise. Gebote, wo wir einen Text von David Hoffmann hatten, der versucht hat, dafür Gründe zu bringen. Im Grunde genommen, alle diese Gebote gelten als Gesetze, deren Sinn man eigentlich nicht hinterfragen kann. Gott hat sie so gegeben und das ist es. Aber trotzdem hat man eben versucht, Erklärungen zu finden. Es gibt durchaus unterschiedliche. Ich fand es spannend und darum habe ich es auch genommen, den Erklärungsversuch von Maimonides. Vielleicht hat er mich auch deswegen so angesprochen, weil er sicher auch Gedanken bringen kann für Leute, denen es heute so wichtig ist, auf den Tempelberg hinaufzugehen, weil es nämlich um die Frage geht, wie wünschenswert ist es, sich sozusagen dem heiligen Ort daran zu nähern. Ja, also die Kapitel, in denen Maimonides über diese Bedeutung der Gebote schreibt, das sind also lange Kapitel in seinem philosophischen Werk Morene Vochim, wo er also wirklich ganz ausführlich die unterschiedlichen Arten der Gebote abhandelt und versucht, die zu erklären. Und eben zu den Reinheitsgeboten schreibt er, die ganze Absicht, die hinter dem Heiligtum steht, ist, im Herzen dessen, der sich ihm zuwendet, Eindruck zu erzeugen und Schrecken und Ehrfurcht zu erwecken, wie es heißt, und fürchtet mein Heiligtum. Und alles, was man wertschätzt, verliert an Eindruck auf die Seele, wenn man in dauerndem Kontakt mit ihm ist. Und der Eindruck, der erzeugt wurde, nimmt ab. Die Weisen seligen Angedenkens richteten ihre Aufmerksamkeit auf diese Angelegenheit und sagten, dass es nicht wünschenswert sei, jederzeit das Heiligtum zu betreten, und stützten dies auf sein Wort im Buch der Sprüche: Lass dich selten sehen im Haus deines Nächsten, damit du nicht satt an ihm wirst und ihn hasst. Also es geht eigentlich um menschliche Beziehungen hier, dass wenn man sich zu oft sieht, man sich vielleicht auch anfängt, auf die Nerven zu gehen. Und das wird hier eben auf die Frage des Heiligtums übertragen. Und da dies die Absicht war, verbot der Erhabene den Unreinen, das Heiligtum zu betreten. Trotz der vielen verschiedenen Arten von Unreinheit, bis dahin, dass du nur selten einen reinen Menschen finden wirst. Das finde ich jetzt fast ein bisschen amüsant, wie er sozusagen schreibt, dass man eigentlich keine Chance hat, wie man rein bleiben kann, wenn er jetzt anfängt zu schreiben. Denn wenn es jemandem erspart geblieben ist, einen Kadaver zu berühren, so wird es ihm nicht erspart bleiben, eines der acht kleinen Tiere zu berühren, die häufig in die Häuser fallen und in Speisen und Getränke, und an ihnen scheitert der Mensch oft. Da gehört zum Beispiel die Maus dazu. Und wenn sie ihm erspart geblieben sind, so werden ihm nicht eine Menstruierende, eine Blutflüssige, ein Mann mit Samenausfluss, ein Aussätziger oder deren Lager erspart bleiben. Und wenn sie ihm erspart geblieben sind, so wird ihm nicht der Beischlaf mit seiner Frau oder Samenerguss erspart bleiben. Selbst wenn er sich von diesen Unreinheiten gereinigt hat, darf er das Heiligtum erst betreten, bis danach die Sonne untergegangen ist. Und man kann das Heiligtum nicht in der Nacht betreten, wie es in der Mishnah, Midot und Tamid erläutert wird. In dieser Nacht wird er meistens Verkehr mit einer Frau haben, oder es wird sich eines der Dinge ereignen, die Unreinheit verursachen. Dann wird er am Morgen unrein aufstehen, wie er es am Vortag war. All dies führt zum Fernhalten vom Heiligtum und verhindert, dass man dauernd an seine Tore klopft. Du weißt, was sie gesagt haben? Niemand betritt den Tempelhof zum Opferdienst, selbst wenn er rein ist, ohne vorher untergetaucht zu haben. Also untergetaucht haben in der Mikwe, im Ritualbad, die eben abgesehen von der Unreinheit für die Toten der Ort ist, an dem man sich reinigen kann. Auf diese Weise wird die Ehrfurcht bleiben und der Eindruck geschaffen, der die erforderliche Demut mit sich bringt. Je häufiger eine Unreinheit vorkommt, desto schwieriger ist die Reinigung von ihr und erfordert mehr Zeit. Sich mit Toten, besonders Angehörigen und Nachbarn, unter einem Dach zu befinden, kommt häufiger vor als jede andere Unreinheit. Man kann sich von ihr nur durch die Asche der roten Kuh, die selten zu finden ist, reinigen. Und erst nach 7 Tagen. Die Ausflüsse und die Menstruation sind häufiger als die Berührung mit einem Unreinen. Darum benötigen diese 7 Tage zur Reinigung. Und wer sich ihnen, das heißt denen, die diese Unreinheit haben, nähert, benötigt einen Tag. Die Reinigung des Mannes mit Samenausfluss, der Blutflüssigen und der Gebärenden ist nicht vollständig ohne ein Opfer, da sie weniger häufig vorkommen als die Menstruation. All diese, ich meine die Menstruation, den Samenausfluss, den Blutausfluss, den Aussätzigen, den Toten, den Kadaver, die kleinen Tiere und den Samenerguss, sind auch Dinge, die als schmutzig gelten. Daher wurden mit diesen Vorschriften viele Zwecke erreicht. Einer von ihnen ist das sich Fernhalten von Schmutz. Der zweite, die Bewahrung des Heiligtums. Der dritte, Rücksichtnahme auf das Bekannte und Übliche. Denn was die Unreinheit betraf, gehörte zu den schwersten Dingen, die den Sabiern auferlegt waren, was du gleich hören wirst. Und der vierte, die Erleichterung dieser Schwierigkeiten und dass die Angelegenheit der Unreinheit und Reinheit niemanden von irgendeiner seiner Erledigungen abhält, da diese Angelegenheit der Unreinheit und Reinheit ausschließlich mit dem Heiligtum und dem, was heilig ist, zu tun hat. Sie rühren nichts Heiliges an und kommen nicht zum Heiligtum. Abgesehen davon macht man sich nicht schuldig, wenn man nach Belieben unrein bleibt und nach Belieben unreines Profanes isst. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den Sabiern. Das hatten wir ja schon mal gesehen, dass eigentlich Maimonides das von der koranischen, muslimischen Tradition übernimmt, dass die Sabier eigentlich so ein Sammelbegriff für alle möglichen heidnischen Völker sind. Und hier wendet er diesen Ausdruck auf die Zoroastrier, also die Religion des alten Persien vor der Islamisierung Persiens an, und spricht also von deren Bräuchen hier. Ein bekannter Brauch der Sabier in den östlichen Ländern bis heute, ich meine die Überbleibsel der Zoroastrier, ist, dass die Menstruierende allein in einem Haus ist. Alles, worauf sie tritt, wird verbrannt. Wer mit ihr spricht, wird unrein. Und auch wenn derselbe Wind über die Menstruierende und einen Reinen weht, wird dieser unrein. Sieh also, wie groß der Unterschied ist zwischen diesem und unseren Worten. Sehen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Alle Arbeiten, die eine Frau für ihren Mann tut, tut sie als Menstruierende für ihren Mann, abgesehen vom Waschen seines Gesichtes und so weiter. Und nur der intime Verkehr mit ihr ist verboten, all die Tage ihres Schmutzes und Drecks. Ein bekannter Brauch bei ihnen bis heute ist, dass alles, was sich vom Körper ablöst, wie Haare, Fingernägel oder Blut, unrein ist. Daher ist jeder Friseur ihrer Meinung nach unrein, da er Blut und Haare berührt. Das Blut eben auch, weil die Friseure sich damals auch mit Aderlässen befasst haben. Und jeder, der sich rasiert, taucht in Brunnenwasser unter, also auch um sich zu reinigen. Solche Auflagen sind bei ihnen zahlreich. Wir dagegen sagen, dass es Unreinheit und Reinheit nur hinsicht des Heiligen und des Heiligtums gibt. Das Wort des Erhabenen, heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig, hat nichts mit Unreinheit und Reinheit zu tun. In den Worten von Sifra, dem halachischen Midrasch zu Levitikus, dies ist die Heiligkeit der Gebote. Daher wird auch das Übertreten von Geboten Unreinheit genannt. Er sagt über die Hauptgebote und ihre Wurzeln, dies sind Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen, dass sie als Unreinheit gelten. Über Götzendienst sagt er, denn von seinem Samen gab er dem Moloch, um ein Heiligtum zu verunreinigen. Über Unzucht, verunreinigt euch nicht an all diesem, denn an all diesem haben sich die Völker verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Und über Blutvergießen sagt er, verunreinigt nicht das Land. Also der wesentliche Punkt bei Maimonides ist eben zu sagen, es ist die vielfältigen Unreinheiten tragen dazu bei, dass man eigentlich eher selten das Heiligtum besuchen kann. Und es ist auch gerade gut, damit der Besuch des Heiligtums etwas Besonderes bleibt und von daher die Ehrfurcht dem heiligen Ort gegenüber erhalten bleibt. Und sozusagen ein zweiter Argumentationsstrang ist zu sagen, also einerseits sieht es so aus, wir haben ganz viele Reinheitsvorschriften, aber wenn wir das vergleichen mit den Sabiern, sind wir doch viel besser dran. Und der Unterschied auch ist, dass für die Sabier eben die Unreinheitsvorschriften auch auf das Alltagsleben geben, während Maimonides sagt, im Grunde genommen spielen diese Regeln ja nur eine Rolle, wenn es um den Besuch des Heiligtums und das Berühren von Heiligem geht. Für alles andere, abgesehen vom Geschlechtsverkehr der Menstruierenden, ist das völlig egal, ob man rein oder unrein ist und kann auch mit gutem Gewissen eigentlich unrein sein. Und darum fühlt er sich wohl auch, hält das wohl auch für nötig, im letzten Abschnitt nochmal auf den Vers, den wir im letzten Abschnitt in Verbindung mit den Speisevorschriften hatten, wo es ja eben auch heißt, heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig, hier zu sagen, dass diese Heiligkeit nichts mit Unreinheit und Reinheit zu tun hat. Das werden wir auch im nächsten Wochenabschnitt nochmal sehen. Da gibt es wieder ein doppelter Abschnitt und der eine von ist das sogenannte Heiligkeitsgesetz, wo es immer wieder heißt, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und das ist im Grunde genommen genau dasselbe, was hier aus Levitikus 11 zitiert wird, ein sich heiligen durch das Tun der Gebote. Das ist in dem Sinne kein rituelles heilig sein und man muss dafür eben nicht rein sein, sondern ein Verständnis von Heiligkeit, Heiligkeit, die man erreicht, indem man nach den Geboten lebt. Das werden wir also nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher sehen. Und das Maimonides sagt, dass in diesem Zusammenhang, was das Tun von Geboten angeht, wenn man da sagt, dass jemand sich verunreinigt durch Götzendienst, durch Unzucht oder Blutvergießen, ist das eigentlich eine symbolische Ausdrucksweise, die man übernommen hat von dem, was eben wirklich unrein macht, die ganzen Ausflüsse und Körperkrankheiten, von denen wir vorhin gehört haben. Aber das heißt nicht, dass es eben unrein macht im Sinn dieser Gesetze. Und da bringt er eben Bibelverse an, die das Verb verunreinigen im Zusammenhang mit Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen bringen, aber auch hier eben zu sagen, es ist symbolisch und erfordert in dem Sinne keine rituelle Reinigung. Ja, soweit Maimonides. Gibt es dazu Nachfragen, Überlegungen? Ja, Herr Müller.
Hat der Begriff rein, unrein in irgendeiner Form was zu tun mit unseren Begriffen gesündigt oder ohne Sünde?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also das könnte man bei der übertragenen Bedeutung könnte man es nehmen, wenn es um Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen geht. Aber man sieht es auch in der Beschreibung von Maimonides, es ist ja völlig unmöglich, dem zu entgehen. Ein Mann kann nicht nie Samenerguss haben, eine Frau kann nicht Menstruation haben. Das sind nicht Dinge, die geschehen, weil man irgendwas falsch gemacht hat, sondern die gehören zur Natur des Menschen. Und auch von daher ist das wirklich eine ganz andere Kategorie, die hat nichts mit Schuld zu tun, so wie er ja auch schreibt. Man macht sich nicht schuldig, wenn man unrein bleibt, solange man eben nicht in den Tempel geht. Dann würde man sich ja schuldig machen, weil man die rituelle Reinheit verletzt. Aber unrein sein ist nicht an irgendetwas schuldig sein.
Der Herr Schobers hat sich dazu noch gemeldet.
Und warum ist dann ein Sündopfer und ein Sühnopfer erforderlich? Wobei ich eben noch sagen sollte, mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass ich den Unterschied zwischen Sünd- und Sühnopfer nicht verstanden habe früher.
Ja, also das ist eine Frage, die öfter gestellt wird, denn bei allen diesen Reinigungen, also auch eben in der Auslegungstradition gestellt wird, bei all diesen Reinigungsriten gibt es Sündopfer. Und wir werden auch gleich sehen, beim Aussatz versucht man ja Erklärungen dafür zu finden, dass der Aussatz ein Hinweis auf Sünde ist, aber letztlich könnte man fast sagen, es ist ein Begriff von dem Sündopfer hier übernommen worden in etwas, wo gar nicht klar ist. Auch die Gebärende bringt ja ein Sündopfer, was eigentlich auch, wo ist die Sünde sozusagen darin, dass er ein Kind bekommen hat. Also das scheint sich so ein bisschen was zu vermischen zwischen dem ursprünglichen Gedanken von Sündopfer, wie wir ihn ja in den ersten Kapiteln von Levitikus hatten, dass man wirklich ein Opfer für bestimmte Übertretungen darbringen muss. Und etwas, was hier im Grunde genommen Teil eines Ritus ist, um wieder rein zu werden.
Noch, und was ist dann ein Sühnopfer? Weil in meiner Lutherbibel wird.
Also im Hebräischen, es gibt kein Sühnopfer im Hebräischen, es gibt eben das sogenannte Chatat. Das ist das Sündopfer und das Ascham ist das Schuldopfer. Es gibt dann ja das Verb Lechaper, eigentlich sühnen. Das ist das, was auch, wo eben auch Yom Kippur, der Versöhnungstag, herkommt. Das ist kein spezielles Opfer, sondern das sind Riten, mit denen man etwas sühnt. Weiß nicht, ob Sie das in der vollen deutschen
Die
Übersetzung.
beiden Begriffe.
Bitte?
Die Lutherbibel verwendet in diesem Kapitel 12 beide Begriffe nebeneinander im selben Satz.
Können Sie mir gerade mal den Vers sagen? Dann gucke ich mal auf Hebräisch nach, was da steht.
Bei 12,6 zum Beispiel heißt es, oder eine Tuchteltaube als Sündopfer, steht bei uns in der Einheitsübersetzung zu Priester. Und bei 7 heißt es dann, er soll es vor dem Herrn darbringen und sie entsühnen.
Ja, das ist genau die, also das Sündopfer ist das Chatat, wo eben das hebräische Wort für Sünde drin steht. Und das Entsühnen ist Lechaper, was eben nur als Verb benutzt wird, aber nicht als Substantiv für eine Art von Opfer. Also man könnte sagen, ein Sündopfer kann sühnen. Das ist möglich. Aber es gibt im Hebräischen kein Substantiv für Sühnopfer.
Ich suche das noch raus und schreibe es.
Ja, dann inzwischen hat noch Frau Dankowski eine Frage. Vielleicht finden Sie es ja bis dahin dann.
Ja, also zunächst mal finde ich den Gedanken, den Maimoni das hier einbringt, dieses ganze Geschehe, um das Heiligtum nicht zu oft zu betreten und damit seinen Wert vielleicht, die wertvolle Begegnung, nicht mehr so schätzen zu können. Also diesen Gedanken finde ich interessant. Aber das Ganze lässt mich ja nun doch vom Thema her noch etwas unbefriedigt. Und ich habe auch das Gefühl, dass der große Maimonides also in der Abgrenzung zu den Sabiern ihm auch nicht so ganz wohl ist an der Stelle.
Möglich, ja.
Wenn er dann sagt, also bei uns ist es dann doch ein bisschen besser. Nochmal zu diesem Rein und Unrein. Also ich kann mich nicht erwehren, ich finde, darin steckt eben auch eine starke Wertigkeit. Und ich glaube, das ist kulturell, religiös übergreifend zu sagen, rein ist das Reinheit, Sauberkeit ist das Erstrebenswerte und Unreinheit bis hin, hier ist es ja auch in der Wortwahl, Dreck, Schmutz, ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Und nun kommen wir in diesem Bereich hier von Unreinheit, haben wir im Grunde genommen zwei große Bereiche, denke ich mal. Das eine sind die Dinge, Sie sagten es ja schon, die einerseits nicht kontrollierbar sind. Da kann man sich nicht wirklich entscheiden. Das gehört zur menschlichen Natur. Aber es gehört ja nicht nur zur Natur, sondern das ist vielleicht zu modern gedacht an der Stelle. Aber das sind lebenserhaltende Begabungen, sage ich jetzt mal, oder Funktionen, die Menschen mitbekommen haben, um sich fortzupflanzen und was ja nun auch wiederum Gott gewollt ist, würde ich mal sagen. Ja, und das sind die Voraussetzungen dafür, also sowohl eben der Samenerguss als auch die Menstruation. Und der andere Bereich, das sind die vermutlich die mehr krankhaften Dinge, dass jemand, also ob Mann, ob Frau, natürlich bestimmte Krankheiten bekommen kann und dann frage ich mich, ob nicht der Umgang damit, also diese Beurteilung dann im Sinne von rein und unrein, welche sozialen Konsequenzen das auch hat. Mir fällt natürlich auch das Evangelium von der blutflüssigen Frau da ein, das sei auch nochmal gesagt, was mir eins der wertvollsten ist, weil diese Frau nur nach 12 Jahren Blutfluss, und wenn ich mir das als Frau vorstelle, die soziale Ausgrenzung, die damit dann einhergeht, also diese Unberührbarkeit und natürlich auch die körperlich maximale Entkräftung, die dann stattfindet, dass an ihr das Wunder getan wird, dass sie geheilt wird. So, und damit eben auch die Schranke überwunden wird. Ja, ja, Punkt. Da.
Ja, also ich denke, Sie erwähnten die blutflüssige Frau, aber ich denke, insgesamt sozusagen so gesetzlich dieser Text ist, diese beiden Wochenabschnitte. Ich denke, hier ist eine Menge an Hintergrund, den man eigentlich braucht, um viele Geschichten aus den Evangelien zu verstehen.
Ja.
Auch im Lukas-Evangelium die Reinigung Marias nach der Geburt Jesu, die ganzen aussätzigen Heilungen. Also eigentlich auch
Okay.
vor diesem Aspekt lohnt es sich, sich diese Texte ein Stück genauer anzusehen. Und natürlich sind da viele soziale Frage. Ich habe nachher noch eigentlich den längsten Text genommen, ein Artikel, wo es wirklich auch um kulturelle Sicht eben gerade der Menstruation der Frau geht. Da werden auch einige von den Sachen, die Sie angesprochen haben, werden noch mal da ein bisschen deutlicher kommen. Und ich denke, es ist wirklich die Frage, wie weit kommen eben solche Übertragungen rein, unrein, sauber, schmutzig und bei Moni, das ist, ich würde sagen, gar nicht mal ganz konsequent. Einerseits versucht er ganz rational zu sagen, rein und unrein hat mit dem Heiligtum zu tun und davon abgesehen, was soll's, hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Aber dann kommt er eben doch damit, das ist schmutzig und noch so. Also er ist eigentlich selber sich nicht so ganz im Reinen damit, würde ich sagen. Und wir werden nachher noch einige wirklich sehr abergläubische Vorstellungen über die Menstruation auch dazu sehen. Und das ist sicher nicht spezifisch jüdisches, das gibt es in allen Völkern, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und ja, da ist eine Menge eben auch an kultureller, sozialer Forschung und dann welche Folgen das bis heute hat. Ja, ich sehe gerade, Herr Schobes hat uns den Vers gegeben, Vers 14, 13. Ich vermute, dass, also hier kommen die beiden Fachbegriffe Chatat und Ascham, also das Sünd und das Schuldopfer vor. Ich vermute, Luther hat sich hier entschlossen, das Schuldopfer als Sühneopfer zu übersetzen. Und das ist dadurch, aber das ist eigentlich nicht das normale, die normale Übersetzung von dem Ascham. Müsste man, Moment, ich hole mal gerade meine Luther-Übersetzung, dann kann ich das.
In der Einheitsübersetzung ist es auch Schuld und was war da?
Sündopfer.
Schuld und Sündopfer.
Ja.
Das ist die normale
Das
Übersetzung
ist die
und ich gucke
neue
gerade mal,
Einheitsübersetzung.
wie das Luther vorher in Levitikus gemacht hat, als war am Anfang. Nein, also er spricht in Levitikus 5, spricht er von dem Schuldopfer. Also hat er Sünd- und Schuldopfer. Also das hat er grundsätzlich auch so. Moment, wir hatten gesagt 14, 13, richtig?
Das Schuldopfer kommt auch einen Vers vorher vor.
Ja.
Nochmal.
Also dann haben wir Vers. In dem Vers 14, 13 sehe ich eben nur das Sünd- und das Schuldopfer. Sie hatten gesagt 14, 13, ja?
Ja, und
Und
das
da ist
ist
noch.
unterschiedlich gemeint, oder?
Also in der Luther-Übersetzung, die ich hier habe, heißt es, und das Lamm schlachten, wo man das Sündopfer und Brandopfer schlachtet, nämlich an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist ein hochheiliges. Also ich sehe ja gar kein Sühnopfer.
Ja, dann habe ich mich da vertan. Da sind
Okay.
es diese beiden Begriffe.
Ja, kann passieren. Aber gut, dass wir die Begriffe noch mal so auseinandergenommen haben.
Ich würde gerne noch zur Ergänzung sagen, dass ich glaube, wir so sozialisiert sind, schon auch Schuld und Reinheit zusammenzudenken und Sünde. Und da aber unser Sündenbegriff augustinisch geprägt ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also es geht nicht nur um eine Verletzung, die sozusagen wieder gut gemacht werden kann, gesühnt werden kann. sondern um etwas Existenzielleres und Grundsätzlicheres. Und ich glaube, das hat man ja schon in Genesis, dass das eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem hebräischen Kontext anders rezipiert wird. Und wir, glaube ich, nicht da rauskommen, das immer nur in dieser Negativform zu sehen und natürlich auch, die dann letztendlich auch zu einer viel schlimmeren Leibfeindlichkeit geführt hat, aus der man ja gar nicht selber mehr rauskommt. Und ja, da, also ich, das würde ich einfach nur mit zu bedenken. Ja,
das geben. Könnte man sozusagen immer diesen Gedanken von der Erbsünde und der Geschichte von Adam und Eva im Hintergrund hat, dann kann man vielleicht eben auch, gerade übertreiben meine Katzen hier ein bisschen, dann kann man vielleicht eben auch, ja, auch Menstruation oder sonst was als Unreinheit sehen. Wir werden aber gleich auch, es gibt auch jüdische Traditionen, die das machen. Das sind Dinge, die mehr in die Mystik gehen. Da wird plötzlich auch die Geschichte von Eva nochmal ganz wichtig. Das sehen wir gleich. Also man kann auch gut in jüdischer Tradition leben, ohne sich mit diesen Auslegungen anzufreunden. Aber es gibt sie auch. Das sind eher die mystischen Traditionen, wie wir gleich sehen werden.
Und das andere... Das andere, was ich noch ergänzen wollte, war dieses, dass das eigentliche Heiligen die Gebote tun ist und es nicht so sehr um rituelle Reinheit geht, was hier mein Moment ist, sagt, ich glaube, dass das im Grunde genommen auch grundjesuanisch ist. Also, dass diese Kultkritik auch direkt zusammenhängt, damit zu sagen, eigentlich geht es darum, Gerechtigkeit zu schaffen und die Menschen in die Gesellschaft wieder hineinzuholen. Und es geht nicht in erster Linie um die rituelle Reinheit, dass die Art und Weise, wie hier Kult kritisiert wird von Jesus, glaube ich, hier auch zusammenhängt und damit eigentlich auch durchaus in der jüdischen Tradition auch steht.
Ja, das Heiligsein hat eben unterschiedliche Aspekte in der Tora und auch bei Maimonides sieht man ja im Grunde genommen, dass er sagt, also eigentlich jetzt nichts Heiliges zu berühren, sich dem Heiligen fernzuhalten, ist ja nicht so schlimm sozusagen. Das ist nicht das Allerwesentlichste. Mir fiel noch eins zu dem, was Sie gesagt hatten, Frau Dankowski, dass es ja bei manchen dieser unreinen Dinge um Prozesse des Lebensschaffens geht. Wir werden es gleich auch noch ein bisschen in dem Text über die Menstruation sehen. Man kann das natürlich auch umgekehrt sehen. Man kann ja sagen, dass es nur zur Menstruation kommt, weil kein Leben entstanden ist. Denn wenn die Frau befruchtet worden wäre, hätte sie ja keine Menstruation. Also auch so rum kann und wurde es gesehen. Und mir fällt auch jetzt nochmal der andere Einsatz ein, den ich eben, ich habe jetzt Maimonides vorgezogen. Ich erinnere mich, dass Rabbi Samson Raphael Hirsch eigentlich versucht, alle die Unreinheiten damit zu erklären, dass sie alles was mit Todesgefahr zu tun haben. Das könnte also auch bei der Gebärenden, die zwar einerseits Leben schenkt, aber in dem Moment ja auch in Lebensgefahr sich befindet. Und zu sagen, dass deswegen, dass das Heilige etwas Lebendiges ist und der Tod sich dem Heiligtum nicht nähern darf. Und er kann das natürlich auch darauf stützen, dass die Unreinheit der Toten, die mit der wir uns heute nicht befassen, weil die erst in Numeri kommt, die ist ja die schwerwiegendste von allen Unreinheiten, dass jemand sich da nicht nähern darf. Und zu sagen, jeder, der irgendwie in Berührung mit Totem oder Todbringendem oder Leben bedrohendem kommt, der muss sich eigentlich vom Heiligtum fernhalten. Das ist seine Theorie dazu. Das denke ich auch nochmal, kann man diskutieren, aber es ist auch nochmal ein spannender Gedanke, denke ich, das zu versuchen. Und wir sehen eben noch einiges zu dem Gedanken auch gleich in dem Text über die Menstruation. Herr Müller, hatten Sie noch eine Frage oder Anmerkung oder ist Ihre Hand stehen geblieben noch von vorher?
Nein, die Hand wollte ich wegtun, aber ich überlege dauernd, was macht dann der Kohen, wenn er ein Opfer bringt, ein Tieropfer, ein Schlachtopfer? Er kriegt ein lebendiges Tier, schlachtet es, dann ist es tot und in dem Moment ist er unrein.
Nein,
er kommt ja mit den toten Tiere
verunreinigen nicht. Nur tote Menschen.
Nur tote Menschen. Ja. Ach so, also Tier ist eine, wie bei uns eine Sache und betrifft nicht die
Unreinheit. Ja, genau. Also da ist, wo ich mich persönlich auch durchaus eher schwer mit tue, aber Tiere sind in dem Sinne Sachen und eben auch Besitz von was und sind nicht eine Kategorie von etwas Lebenden dann.
Und ich sehe noch eine Kombination immer zwischen dem sogenannten Sündopfer und dem Brandopfer. Weil man sagt ja, dass also einer, der, weil er eine Schuld auf sich geladen hat, ein Sündopfer darbringt, auch gleichzeitig ein Brandopfer darbringt, damit sein Nachbar nicht sieht, dass er ein Sünder ist.
Das ist eine nette Erklärung. Also Tatsache ist, dass die beiden Opfer wirklich normalerweise zusammengebracht werden. Und das Brandopfer ja eben das Opfer ist, was ganz Gott dargebracht wird. Ja, ich finde das eine sehr, sehr weise Erklärung, zu machen. Gut, dann können wir uns, glaube ich, mal den Erklärungen des Midrasch zuwenden, der sich offensichtlich fragt, was soll das Ganze mit dem Aussatz? Und vielleicht auch sagt, also okay, aussätziger Mensch kann man noch irgendwie nachvollziehen. Wie kann ein Haus aussätzig werden? Und von daher ist es eben gerade der Midrasch Leviticus Rabbah zu dem Vers 14,34 über die den Aussatz von Häusern, wo es eben heißt, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, dass ich euch zum Besitz gebe und ich die Plage des Aussatzes an ein Haus im Land eures Besitzes gebe. Ja, und jetzt kommen die Erklärungen. Darum warnt Mose die Israeliten mit den Worten, wenn ihr in das Land Kanaan kommt. Wegen 10 Dingen kommen Ausschläge. Erstens wegen Götzendienst, zweitens wegen Unzucht, drittens wegen Blutvergießen, viertens wegen Entweihung des göttlichen Namens, fünftens wegen Gotteslästerung, sechstens wegen dessen, der das Öffentliche beraubt, siebtens wegen dessen, der raubt, was ihm nicht gehört, achtens wegen Hochmut, neuntens wegen Verleumdung und zehntens wegen Missgunst. Und jetzt wird zu jedem Einzelnen ein Bibelvers gebracht. Manche sind ein bisschen weit hergeholt, andere passen sehr genau. Wegen Götzendienst, das sehen wir an den Israeliten, welche falsches Zeugnis gegen Gott ablegten, indem sie zum Kalb sprachen, dies ist dein Gott, Israel. Und woher lässt sich beweisen, dass sie mit Aussatz bestraft worden sind? Weil es heißt, Mose sah das Volk verwildert. Und diesen Ausdruck verwildert, ohne dass da wirklich eine sprachliche Beziehung da ist, wird jetzt erklärt, denn es blühte an ihnen der Aussatz. Wegen Unzucht, das sieht man an den Töchtern Zions, wie es heißt, darum, dass hoffartig sind die Töchter Zions. Und woher lässt sich beweisen, dass sie mit Aussatz bestraft worden sind? Weil es im nächsten Vers heißt, und der Ewige wird den Scheitel der Töchter Israels kahl machen. Und der Aussätzige muss sich ja spätestens bei seiner Reinigung ganz kahl scheren. Das wäre sozusagen die Übertragung. Wegen Blutvergießen, das beweist Joab, der Feldherr Davids. Sie sollen haften auf dem Haupt Joabs. Das ist das Blut, oder im Hebräischen heißt es eigentlich eben Blut im Plural, wo mir keine vernünftige deutsche Übersetzung für eingefallen ist. Das Blut Avners, des Feldherrn Schauls, den Joab hatte ermorden lassen. Das soll eben, wünscht im Grunde genommen eben David, sollen haften auf dem Haupt Joabs. Wegen Entweihung des göttlichen Namens, das sehen wir an Gehasi, dem Diener, dem Knaben des Propheten Elisha. Das ist die Geschichte von dem aramäischen Feldherrn Naaman, der durch Elisha geheilt wurde. Und Gehasi, der Knabe Elishas, des Mannes Gottes, sagte sich, mein Herr hat es dem Aramäer Naaman erspart, aus seiner Hand etwas von dem zu nehmen, das er mitgebracht hatte. Er wollte ihm eine Belohnung geben dafür, wenn er ihn heilt. Bei ihm, ich werde hinter ihm herrennen und etwas von ihm nehmen. Was ist etwas? Das ist das hebräische Wort Mu'ma, min Mu'ma, von dem Makel, der an ihm ist. Und woher lässt sich beweisen, dass er mit Aussatz bestraft worden ist? Weil es heißt, und der Aussatz Naamans soll dir anhaften. Das heißt dann auch noch weiter, dass Gehasi bis zum Ende seines Lebens aussätzig blieb. Also da ist die Beziehung ziemlich eindeutig. Wegen Gotteslästerung, das beweist Goliath. Der Philister fluchte David bei seinem Gott. Und woher lässt sich beweisen, dass er mit Aufsatz bestraft worden ist? Weil es heißt, an diesem Tag wird er dich in meine Hand ausliefern. Und da steht das hebräische Wort mit der Wurzel von Sagar schließen drin. Und das ist dann eben ähnlich. Das Wort bedeutet hier nichts anderes als Aussatz, wie es heißt, und der Priester schließt ein. Und von daher kann man also annehmen, dass Goliath Aussatz bekam. Wegen dessen, der das Öffentliche beraubt, das sehen wir an Schewna, einem der Königsbeamten, welcher von den Heiligtümern Genuss zog. Und woher lässt sich beweisen, dass er mit Aussatz bestraft worden ist? Weil es heißt, und siehe, er macht dich Schlingern eines Mannes und hüllt dich sicher ein. Dieses hüllt dich sicher ein, Otecha'ato, ist dasselbe Verb, was eben benutzt wird in den Vorschriften für den Aussätzigen. Darunter ist nichts anderes als Aussatz zu verstehen, eben wie es heißt, und sein Kinn hüllt er ein, Ja'ate. Wegen dessen, welcher raubt, was nicht sein ist, das sehen wir an Usia. Das ist einer der Könige von Juda, von dem eben berichtet wird, dass er in den Tempel ging, um dort ein Weihrauchopfer zu bringen, was ihm ja als Nichtpriester gar nicht zustand. Und als Strafe wird dann eben gesagt in 2 Chronik, und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Wegen Hochmut eben da, nochmal über Usia, und als er erstarkte, erhob sich sein Herz, sodass er übel tat und sich an ihm, seinem Gotte, verging. Wegen Verleumdung, was wir an Miriam sehen, wie es heißt, und Miriam und Aaron redeten über Mose. Das bekommen wir noch im Buch Numeri, eigentlich der Aufstand der beiden gegen ihren Bruder zu sagen, doch zu uns hat doch auch Gott geredet. Da wird dann eindeutig gesagt, dass Miriam aussätzig wird, und woher lässt sich beweisen, dass sie mit Aussatz bestraft worden ist, weil es heißt, und die Wolke wich vom Zelt, und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Wegen Missgunst, wie es heißt, so komme der, dessen das Haus ist. Das heißt, wer sein Haus nur für sich hat und andere nicht genießen lässt. Das will das Wort Rabbi Elazars sagen. Tiefe Stellen, von denen der Aussatz im Haus beschrieben wird. Das heißt, das Haus sinkt durch diese Verwünschungen. Darum warnt Mose die Israeliten, wenn ihr in das Land Kanaan kommt. Also es werden alle möglichen sozialen und religiösen Vergehen genannt, wo man eben mehr oder weniger eindeutig mit Schriftversen nachweisen kann, dass dafür Aussatz gekommen ist. Und jetzt geht es noch darum, wieso haben wir eben Aussatz an Menschen, an Kleidern und an Häusern? Rabbi Hunya sagte im Namen von Rabbi Joshua Ba'abin und Rabbi Zacharia, dem Schwiegersohn von Rabbi Levi, im Namen von Rabbi Levi: Der Barmherzige schlägt nicht in seiner Bestrafung das Leben zuerst. Das heißt, er tötet nicht sofort, sondern hat erst noch andere Schritte. Von wem kannst du das lernen? Von Hiob, wie es heißt, die Rinder pflügten, da fielen Sabäer ein und nahmen sie hinweg. Also Hiob wird nicht von Anfang an seinem Leib geschlagen, sondern erstmal wird ihm sein Besitz geraubt. Auch bei den Ägyptern war es so. Er überlieferte ihr Vieh dem Hagel und ihre Herden den Blitzen. Und nachher heißt es, er schlug ihren Weinstock und ihren Feigenbaum und zerbrach die Bäume ihres Gebietes. Und danach, erst nachdem all das nicht geholfen hat, er schlug alle Erstgeburt in ihrem Lande, alle Erstlinge ihrer Kraft. Und jetzt kommt der Vergleich mit den Aussätzen. Auch die Aussätze, die über den Menschen kommen, stellen sich zuerst in seinem Haus ein. Es musste das Ablösen der Steine, und wenn das nicht hilft, sogar das Niederreißen eintreten. Siehe, dann kommen die Strafgerichte über seine Kleider, die entweder gewaschen oder, wenn das nicht hilft, verbrannt werden müssen. Siehe, dann kommen die Strafgerichte über seinen Körper. Und wenn er in sich geht, so wird er gereinigt. Und wenn das nicht hilft, so muss er abgesondert wohnen. Also nur noch wird diese Steigerung von Haus zu Kleid bis zum eigenen Leib als so schrittweise Warnungen Gottes gesehen. Und wenn man eben schon beim ersten Mal umkehrt, dann bleibt einem der Rest erspart. Und ansonsten geht es eben weiter, bis man es endlich kapiert hat, sozusagen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Also hier haben wir wirklich einen Versuch, auch das ist eigentlich das einzige Beispiel eben für die Unreinheiten, die wir hier haben. das wirklich auch mit Vergehen zu erklären. Und vielleicht auch gerade in diesem Fall, weil irgendwo klar ist, es geht ja nicht um eine Krankheit, sondern es soll ja was anderes damit gebracht werden. Und es gibt ja immer zumindest einige Beispiele, wo wirklich wörtlich in der Bibel gesagt wird von Menschen, die aufgrund irgendeines Vergehens aussätzig geworden sind. Und eigentlich das Beispiel von Miriam, das ist das Bekannteste, was eigentlich sozusagen ist die spontane Antwort, die jeder geben wird sofort. Das ist das, was eigentlich immer, auch wenn jemand darüber predigen würde am Wochenabschnitt über den Aussatz, wäre das das erste Beispiel, das einem einfallen würde. Ja, dazu Fragen, Anmerkungen?
Ich finde es immer nur ärgerlich, dass der Aaron nichts gekriegt hat.
Ja, also im Hebräischen heißt es, also das heißt, die Sprachen, ist das die, heißt es eigentlich nicht Plural, sie beide sprachen, sondern sie sprach und Aaron. Also das kommt im Hebräischen öfter mal vor, dass man dann sagen könnte, sie war sozusagen die, die es angefangen hat und Aaron hat sich mitreißen lassen. Aber natürlich, man kann gut die Frage stellen. Aaron hatte sich ja auch bei dem goldenen Kalb einiges zu Schulde kommen lassen und da ist ihm auch nichts weiter passiert. Also da kann man durchaus sagen, dass das vielleicht nicht genau mit gleichem Maß gemessen wird. Ja, Herr Müller.
Wird denn für das Wort Aussatz immer das gleiche Wort benutzt im Hebräischen, also
Ja, das hat,
Zorat?
ja, das ist die,
Immer
das ist
nur
in,
dieses
die,
eine Wort. Also wir
ja, es
haben
ist immer
nicht mehr
derselbe
wie bei
Wortstamm. Also
Sünde.
das ist Zarat
Gut.
ist. Bitte?
Ich habe jetzt Sie nicht verstanden.
Ja, das ist immer derselbe Wortstamm. Zarat ist der Aussatz, Metzora ist der Aussätzige. Und das wird also dasselbe Wort wird sowohl für den Menschen als auch für die Kleider als auch für das Haus benutzt. Ja, dann können wir uns dem langen Text zuwenden über die Frage der Menstruation. Ich fand es einerseits eben spannend, diesen Text gefunden zu haben, wo es wirklich der Versuch gemacht wird, dass eben auf dem Hintergrund von kulturellen, gesellschaftlichen Vorstellungen zu sehen. Und auch die Frage der Unreinheit der Menstruation ist ja die einzige, die relevant geblieben ist, nachdem es keinen Tempel mehr gibt, weil es eben auch die Frage des Geschlechtsverkehrs betrifft und von daher durchaus eben ein Thema, was für orthodoxe Juden und Jüdinnen ja, sehr alltäglich und sehr wichtig ist. Und also der Aufsatz hier, den ich gewählt habe, da geht es um die halachischen Entscheidungen von Rabbi Ovadja Yosef. Rabbi Ovadja Yosef ist einer der wirklich allerwichtigsten Rabbiner in Israel. Der letzten Generation für die sephardischen Juden, also die, die aus den arabischsprachigen Ländern stammen, die Autorität überhaupt, also auch in der Generation vorher, nachher, wird man wohl niemanden haben, der so wichtig war wie er. Er war sephardischer Oberrabbiner Israels, hatte auch großen politischen Einfluss, dadurch, dass er eben an der Gründung der Schas-Partei der orthodoxen Sepharden beteiligt war, die ja bis heute in der Knesset und jetzt auch in der Regierung sitzt. Und eine politisch gesehen war wohl seine wichtigste Entscheidung, dass er damals im Zug der Oslo-Abkommen entschieden hat, es ist möglich, Teile des Landes Israel, auch wenn es das Gott von Gott verheißene Land ist, an Nichtjuden, also sprich an die Palästinenser, abzugeben, wenn man dafür Frieden bekommt. Und er ist damals von vielen anderen Rabbinern sehr stark kritisiert worden. Und ohne dass die Schas-Partei die Oslo-Abkommen mitgetragen hätte, wären sie wahrscheinlich auch nicht ratifiziert worden. Also von daher war das schon eine ganz wichtige Entscheidung, die er eben einige Jahre später, nachdem auch wieder weitere Unruhen war, die zweite Intifada ausgebrochen war, hat er diese Entscheidung auch zurückgenommen. Aber grundsätzlich war das wirklich etwas, ja, man könnte fast sagen, Revolutionäres im Vergleich zu dem, was andere Rabbiner in der Hinsicht sagen. Und er kann sich sicher auf lange Traditionen stützen, dass im Talmud immer mal wieder, wenn es um Verhältnisse zu Nichtjuden geht, immer mal wieder gesagt wird, um des Friedens willen soll man das tun. Also dieser Wert ist durchaus da. Ja, also von daher geht es hier um einen ganz wichtigen Mann, aber der Aufsatz fängt nicht mit ihm an, sondern gibt eben auch einen ganz guten Überblick, wie man mit der Unreinheit der Menstruierenden im Verlauf der Jahrhunderte in unterschiedlichen Regionen umgegangen ist. Und ich habe jetzt hier meistens den hebräischen Ausdruck für die Unreinheit der Menstruierenden Nidah eingesetzt. Das macht es nämlich um einiges kürzer. Wenn ich das jedes Mal übersetze, ist das immer gleich schon eine halbe Zeile. Und von daher habe ich gedacht, wir gewöhnen uns einfach an das Wort Nidah. Das System der mit der Nidah verbundenen Halachot besteht aus zwei Elementen. Das eine, die Frau gilt als unrein. Und daher gelten für sie die Halachot, die mit den Vorschriften für Unreinheit und Reinheit im Heiligtum und außerhalb verbunden sind. Das zweite, es besteht ein Verbot des Geschlechtsverkehrs mit einer Menstruierenden. Diese beiden Elemente sind miteinander verbunden. Wie es heißt, in Levitikus 18, also unser nächster Wochenabschnitt, einer Frau in der Nidah ihrer Unreinheit, nähere dich nicht, ihre Blöße aufzudecken. Also es ist das Verbot, den Geschlechtsverkehr mit der Frau, die Nidah ist, zu haben, aber es wird auch von Unreinheit in dem rituellen Sinn gesprochen. Aber die Unterschiede zwischen ihnen schaffen eine bedeutende Differenz hinsichtlich des gesamten Verhältnisses zur menstruierenden Frau und der Halachot, die mit dem Phänomen der Menstruation verbunden sind. Der Aspekt der Unreinheit und Reinheit ist an ein ganzes kulturelles System gebunden. Der Umgang mit der Menstruation ist Teil dieses Systems und in diesem Rahmen muss er untersucht werden. Dieser Aspekt existiert in vielen Kulturen und wir finden in ihnen Elemente, die die Ablehnung der Frau während ihrer Menstruation zum Ausdruck bringen, bis hin zu ihrer Entfernung aus dem Haus, von den Speisen und von den Geräten und ihrem Herausnehmen aus der Gesellschaft in vielfältiger Hinsicht. Den geschlechtlichen Aspekt der Halachot über die Nidah muss man im weiteren Zusammenhang der kulturellen Systeme sehen, die alles, was mit Geschlechtlichkeit zu tun hat, regeln und überwachen. In diesen Systemen bestehen komplizierte Beziehungen zwischen Männern und Frauen, zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, zwischen denen, die die Halacha festlegen und der Gemeinde. Wie wir sehen werden, befindet sich die halachische Beschäftigung mit dem Thema in der Spannung zwischen der Tendenz der Ablehnung, die das Motiv der Unreinheit und das Motiv der sexuellen Enthaltsamkeit betonen will, und der Tendenz, zu deren Vertretern Rabbi Ovadia Yosef gehört, die die Bedeutung des Aspekts der Unreinheit geringer einschätzt und sich sogar bemüht, die Tage, an denen Geschlechtsverkehr verboten ist, zu verkürzen. Die Unreinheit der Menstruierenden, die in der Bibel beschrieben wird, verlangt die Entfernung der Frau aus dem Haus und von seinen Geräten. Denn durch Berührung der Geräte oder durch das Sitzen auf ihnen verunreinigt sie diese. Dies kommt zum Ausdruck in der Übersetzung des Targum Onkelos zu dem Vers. Also der Vers heißt: Und wenn eine Frau Ausfluss hat und ihr Ausfluss Blut an ihrem Fleisch ist, ist sie 7 Tage lang in ihrer Nidah. Alles, was sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Das Wort Nidah, das hier und im weiteren Verlauf des Abschnitts vorkommt, wird von Onkelus mit in ihrer Entfernung übersetzt. Das heißt, die Frau, die Nidah ist, ist eine aus dem Haus entfernte Frau. Die Mishnah Nidah berichtet von der Existenz eines Hauses der Unreinheit, das nach Rashi, in dessen Kommentar zum babylonischen Talmud, ein Zimmer, das die Frauen in den Tagen ihrer Nidah benutzen, ist. So auch in Avot der Rabbi Natan. 10 Verbote wurden über den ersten Menschen verhängt und 10 über Eva. Und eines von ihnen ist das Blut der Menstruierenden und ihre Vertreibung aus dem Haus und ihre Trennung von ihrem Mann. Die Entfernung der Frau in der Zeit ihrer Menstruation war für diejenigen, die die Reinheit einhielten, zur Zeit des Tempels und danach notwendig. Demgegenüber gibt es im babylonischen Talmud, der ja ein paar Jahrhunderte nach der Tempelzerstörung ist, nur wenige Aussagen, die sich auf die Unreinheit der Nidah über die mit dem Geschlechtsverkehr verbundenen Verbote hinaus befassen. Die Halachot, die die Entfernung der Menstruierenden betreffen, werden als Zäune zur Verhinderung intimer Nähe zwischen den Partnern erklärt, die verboten ist, weil sexuelle Nähe in den Tagen der Nidah verboten ist. Also diese Zäune, das ist ein Fachbegriff, ein Zaun, um die Tora zu machen, Dinge zu verbieten, die nicht wirklich verboten sind, um sicherzustellen, dass man nicht das wirklich Verbotene überträgt. Und hier wäre es eben, also verboten ist der Geschlechtsverkehr und darum verbiete ich auch schon Dinge, die die Ehepartner ein bisschen näher aneinander bringen, die vielleicht sozusagen ein Anreiz zum Geschlechtsverkehr sein würden. Und das ist das, was hier mit Zaun gemeint ist. Und der wird hier auch konkretisiert im babylonischen Talmud Ketubot. Daher legt der babylonische Talmud fest, Rabbi Yitzchak Bar Hananya sagte, Rabbi Hunna sagte, alle Arbeiten, die eine Frau für ihren Mann tut, tut sie als Menstruierende für ihren Mann, abgesehen vom Einschenken des Glases, Herrichten des Bettes und dem Waschen seines Gesichtes, seiner Hände und seiner Füße. Steht wohl die Vermutung her, wenn sie irgendwas von diesen Dingen tut, könnte man Sehnsucht nach Geschlechtsverkehr bekommen und von daher besser das gleich auch schon zu verbieten. Wir sind bis dahin noch verständlich. Ich glaube, so die inhaltliche Diskussion machen wir wahrscheinlich, glaube ich, wirklich besser, wenn wir am Ende des Textes sind. Sind bis hierher, also wir haben jetzt sozusagen den biblischen Umgang und den talmudischen damit. Sind dazu Verständnisfragen bisher? Herr Müller?
Nein, an für sich nicht, weil es wird ja ausdrücklich gesagt, dass auch in der damaligen Zeit in anderen Kulturen dieses, ich weiß nicht mehr, das Haus der Menstruierenden oder wie es hieß hier.
Also ja, das hatten wir auch schon mal in Sabian eigentlich.
Ja, genau. Und auch in Afrika kennen wir das.
Ja, also das ist sicher ein verbreitetes Phänomen und von daher eigentlich gar nicht überraschend, dass es auch im rabbinischen Judentum diese Interpretation gibt. Vielleicht sogar eher umgekehrt überraschend, dass es in der Bibel nicht ausdrücklich so gesagt wird, sondern man allenfalls die Folgerung ziehen kann, dass man eigentlich sich ja sonst gar nicht der Unreinheit der Menstruierenden enthalten kann, wenn sie nicht getrennt von allen anderen ist. Gut, dann gehen wir weiter ins Mittelalter. Im Unterschied zur Halacha im babylonischen Talmud finden wir in der rabbinischen Literatur des Mittelalters Erwähnungen der Entfernung der Menstruierenden, die nichts mit der Verhinderung von Geschlechtsverkehr zu tun haben, sondern auf eine magische und sogar dämonische Auffassung der Unreinheit der Menstruation hinweisen. So finden wir zum Beispiel das Verbot für Frauen, während ihrer Nida zu kochen und zu backen, den Brauch, Geräte, die die Menstruierende benutzt, nicht zu berühren, den Brauch von Frauen, nicht hinter einer menstruierenden Frau zu beten, den Brauch von Menstruierenden, keine Segenssprüche zu sagen und nicht zu beten, die Synagoge nicht zu betreten und die Torarolle nicht zu berühren. Ein Ausdruck für die Angst vor der dämonischen Macht der Menstruierenden findet sich in dem Kommentar von Ramban zur Tora. Denn wenn die Menstruierende zu Beginn ihres Ausflusses in einen Spiegel aus hellem Eisen blickt und längere Zeit in ihn blickt, wird sie in dem Spiegel rote Tropfen wie Blutstropfen sehen, denn die böse und schädliche Natur, die in ihr ist, bringt Schmach hervor. Und das Böse der Luft bleibt am Spiegel haften. Und siehe, sie ist wie eine Viper, die mit ihrem Blick tötet. Wie viel mehr wird sie dem schaden, der mit ihr schläft, an dem und an dessen Gedanken sich ihr Körper und ihre Gedanken festmachen. Das ist ein ganz anderer Ramban, als wir ihn bisher kennen. Ich habe ihn ja schon oft für, denke ich, wirklich gute Auslegungen gebracht. Er war eben auch jemand, der sich viel mit Mystik befasst hat und er bringt auch manchmal mystische Interpretationen, wobei das meist nur Andeutungen sind und die kaum zu verstehen sind. Aber hier merkt man so ganz stark den Einfluss von mystischen Ideen, wo wir gleich auch noch ein bisschen weiter Sachen sehen werden. Die Verbindung zwischen Nida und Tod beruht auf der Sicht des Menstruationsblutes als verpasste Gelegenheit, Leben zu zeugen. Das Blut symbolisiert den Übergangsraum zwischen Leben und Tod. Die Verbindung zwischen Nida und Tod kommt auch in der Mishna vor, die unter anderem Unachtsamkeit bei den Halachot zu Nida mit dem Tod von Frauen bei der Geburt verbindet. Wegen drei Übertretungen sterben Frauen bei der Geburt. Wenn sie unachtsam sind bei der Nida, bei der Chala, also dem Nehmen eines kleinen Stückchen Teichs als Wohnung haben, Gabe für Gott und beim Anzünden der Schabbatkerzen. Und aufgrund dieses Textes ist eigentlich üblich, in der Nida, der Chala und dem Anzünden der Kerzen die drei typischen Frauengebote zu sehen. Man kann dies so deuten: Die Menstruation ist der Übergang vom Leben zum Tod. Unachtsamkeit bei den Halachot, die mit der Menstruation zu tun haben, führt zum Tod, gerade in dem Moment, wo Leben gegeben wird, im Moment der Geburt. Im Midrash Tanchoma wird eine mythologische Erklärung für diese Beziehung zwischen Nida und Tod gegeben. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Der erste Mensch war der Beginn meiner Schöpfung, und ihm wurde hinsichtlich des Baumes der Erkenntnis befohlen. Und über Eva steht geschrieben: Und die Frau sah und gab auch ihrem Mann, und er aß. Und sie führte seinen Tod herbei und vergoss sein Blut. Und es heißt in der Tora: Wer das Blut des Menschen vergießt, dessen Blut wird durch einen Menschen vergossen. Sie wird ihr Blut vergießen und die Vorschriften für ihre Nida einhalten, damit ihr das Blut Adams, das sie vergossen hat, gesühnt werde. Also da sieht man, das ist eine Tradition, die ganz stark ja nochmal auf die Schuld der Eva eingeht. Mir fällt ja jetzt nochmal ein im Genesis-Kommentar zu Benno Jakob, von Benno Jakob, der reißt sich ein Bein aus, um zu beweisen, dass sie sowieso gestorben werden, dass der Tod nicht die Strafe für das Essen war. Also wie gesagt, es gibt alles, wie man das im Judentum interpretieren kann. Die Verschärfungen in diesen Angelegenheiten, vor allem in der aschkenasischen rabbinischen Literatur, sind von dem Kreis der Chassidei Aschkenas und von kabbalistischen Ideen beeinflusst. Eben gerade Gedanken der Mystik, in denen solche Dinge, ja, Mystik und Magie und Schädlinge sind etwas, was sehr eng zusammenhängt in der jüdischen Tradition. Demgegenüber findet sich bei den meisten sfardischen Gelehrten Widerspruch gegen diese Bräuche, die auch in ihren Gemeinden verbreitet waren, vor allem infolge des Kampfes gegen die Karaäer, die einige dieser Bräuche hatten. Karaäer sind natürlich die einzige jüdische Gruppe, die bis heute existiert, die nicht zum rabbinischen Judentum gehören, sondern eben nur die Bibel selber als Autorität erkennen. Und gerade weil sie eben die rabbinischen Erleichterungen auch hinsichtlich der Nida nicht haben, haben sie eben auch noch solche Bräuche, die die Frauen entfernen. Und im Mittelalter waren die eine durchaus starke Gruppe, gerade auch hier im Bereich des Landes Israel in Ägypten. Und von daher gibt es in der rabbinischen Literatur auch sehr scharfe Angriffe auf die Bräuche der Karaäer und Versuche zu verhindern, dass Leute zu denen übergehen. Dieser Ansatz sieht in den Vorschriften für die Nida einen Apparat zur Regelung des Geschlechtslebens. Und daher gibt er mehr Erleichterungen. Denn um ein geordnetes System zu schaffen, reicht es aus, den Bereich des bei der Nida Verbotenen zu bezeichnen. Und es besteht keine Notwendigkeit, ihn zu erweitern. Es muss angemerkt werden, dass die beiden Ansätze eine unterschiedliche Einstellung zum Begriff des Brauches haben. Die erste Einstellung, die das Motiv der Unreinheit betont, stützt sich auf volkstümliche Bräuche, die von ihrer Natur her segmentiert und uneinheitlich sind. Der zweite Ansatz, der sich auf das Verbot des Geschlechtsverkehrs konzentriert und das Geschlechtsleben mit Hilfe der Halachot über Nida kontrollieren will, strebt danach, die Bräuche von Familien und Gemeinschaften aufzuheben, wenn sie seinen Zielen widersprechen, und will die Halachot über Nida einheitlich und durchsichtig gestalten, was den Festlegern der Halacha maximale Kontrolle und Aufsicht ermöglicht. Und jetzt kommt im Grunde genommen das Beispiel von Rav Ovadja Yosef, wie er das am Beispiel der Nida gemacht hat. Sind bis dahin noch Verständnisfragen? Gut, dann machen wir erst noch mal weiter. Eine Untersuchung der halachischen Entscheidungen von Rav Ovadja Yosef in vielen halachischen Bereichen zeigt seine Distanzierung von Bräuchen, die auf mystischen und magischen Anschauungen beruhen, auch wenn deren Grundlage auf Äußerungen des Talmud beruht. Ebenso distanziert sich Rav Ovadja Yosef von Festlegung der Halacha nach Äußerungen der Kabbalah. Das ist eine Ausnahme im Rahmen der orientalischen rabbinischen Welt, und steht auch im Gegensatz zu den Glaubensvorstellungen der Hausgemeinde von Rav Yosef. In den Antworten, die er denen gibt, die sich mit Fragen an ihn wenden, tendiert er zu einer realistischen Ausrichtung. Aber als Festleger von Halacha, der auf seine Gemeinde und auf die Tradition, die sie begleitet, Rücksicht nimmt, stößt er solche Glaubensvorstellungen nicht völlig zurück. In seinen Entscheidungen versucht er, einen Weg zu finden, ihre Bedeutung zu verringern und ihre Auswirkungen zu begrenzen. Dieselbe Einstellung finden wir auch in seinem Verhältnis zu den Halachot über Nida. Er distanziert sich von den magisch-dämonischen Vorstellungen über die Nida, aber dennoch lehnt er sie nicht ganz ab und ermöglicht den in der Öffentlichkeit verbreiteten Vorstellungen teilweise zum Ausdruck zu kommen. Der Brauch menstruierender Frauen nicht zu beten und Segenssprüche zu sagen, der in der aschkenasischen Literatur erscheint, wird heute auch von Frauen aus den orientalischen Gemeinschaften eingehalten. Daher hielt es Rav Yosef für richtig, seine Meinung in dieser Angelegenheit zu veröffentlichen. Und so schreibt er: Eine menstruierende Frau darf, selbst in den Tagen, wo sie Blut sieht, lernen und sich mit der Tora befassen und Verse mit der Nennung des Gottesnamens sagen, und sie ist verpflichtet zu beten und alle Segenssprüche zu sagen, die eine Frau zu sagen verpflichtet ist, als wenn sie ganz und gar rein wäre. Denn heilige Worte nehmen keine Unreinheit an. Und es ist ihr verboten, es strenger zu nehmen, sich des Gebets und aller Segenssprüche zu enthalten. Und selbst wenn sie bereits gewohnt ist, es strenger zu nehmen, muss sie ihren Brauch abschaffen, sogar ohne ausdrückliche Lösung. Also eigentlich, wenn man einen Brauch abschaffen will, müsste man zu einem Rabbiner gehen, da sozusagen eine Möglichkeit findet, einen davon zu lösen. Aber das ist hier in dem Fall nicht nötig, sagt er, und beten und alle Segenssprüche sagen. Die Annahme des Brauches, der menstruierenden Frauen verbietet, Segenssprüche zu sagen und zu beten, steht der talmudischen Halacha entgegen, dass Frauen eben verpflichtet sind zu beten. Und daher stellt er fest, dass es Frauen verboten ist, es in dieser Angelegenheit strenger zu nehmen. Rav Yosef behandelt auch die Frage des Synagogenbesuchs einer Menstruierenden. Er zitiert Wort des fardischer Festleger der Halacha, die dies wegen der magischen Unreinheit, die eine menstruierende Frau hat, verboten haben. Allerdings gibt es auch in einigen Ländern der Sfarden den Brauch, es strenger zu nehmen, dass eine Frau in den Tagen ihrer Nida die Synagoge nicht betritt. Und als Unterstützung dafür wurde angeführt, was im heiligen Sohar, dem mystischen Bibelkommentar, geschrieben steht, dass die Unreinheit der Menstruierenden eine besonders schwerwiegende Unreinheit ist, bis dahin, dass sie die Shechina, die Gottesgegenwart, zurückdrängt und vertreibt, überall wo sie geht. Und der gelehrte Mystiker Rabbi Moshe Suchut legte aus, dass dies selbst für Synagogen und Lehrhäuser gilt, in denen die Shechina dauernd weilt. Rav Yosef übernimmt diese Position nicht und ist der Meinung, dass die Frauen die Synagoge betreten dürfen, so auch hinsichtlich des Besuchs und Gebets menstruierender Frauen an der Westmauer. Aber während Rav Yosef hinsichtlich des Gebetes eindeutig feststellt, dass Frauen verpflichtet sind, zu beten und die Segenssprüche zu sagen, stellt er hinsichtlich der Synagoge fest, auf jeden Fall haben sie das Recht, es strenger zu nehmen, die Synagoge nicht zu betreten, die Torarolle nicht anzufassen und die Torarolle nicht anzusehen, während man sie dem Volk zeigt. Der Grund für den Unterschied in der halachischen Entscheidung ist einfach. Der Brauch, keine Segenssprüche zu sagen, widerspricht der Halacha, die nach der Meinung von Rav Yosef dazu verpflichtet, sie in jeder Situation zu sagen. Demgegenüber steht der Brauch, die Synagoge nicht zu betreten, zu keiner Halacha im Widerspruch. Und daher ist es möglich, ihn beizubehalten. Rav Yosefs Widerspruch gegen Bräuche, die aus einer magischen Vorstellung von der Nida kommen, kommt eindeutig zum Ausdruck, wo der Brauch im Gegensatz zur Halacha steht oder Schaden mit sich bringt. Wenn er nicht im Gegensatz zur Halacha steht und keinerlei Schaden mit sich bringt, bemüht er sich zu erklären, dass es sich tatsächlich nicht um einen verpflichtenden Brauch handelt, aber verlangt nicht, ihn abzuschaffen. Dies wohl aus dem Verständnis heraus, dass solche Gewohnheiten für die Gesamtheit eine große Bedeutung haben und ihre Abschaffung das Gefüge der religiösen Existenz verletzen würde. Und daher muss man es ermöglichen, sie zu achten, solange es keinen bedeutenden Grund gibt, sie abzuschaffen. Und dann kommt das weitere, eigentlich das wesentliche Thema für die Halachot der Nida, Die verbreitetsten Fragen zu den Halachot für Nida beziehen sich auf Flecken, die blutiger Ausfluss sein könnten, auf der Unterwäsche der Frau. Nach dem babylonischen Talmud ist die Verunreinigung der Frau durch Flecken eine rabbinische Vorschrift und keine Vorschrift der Tora. Und daher, das wären sozusagen Flecken, die die Frau hat, obwohl sie sonst nicht spürt, dass sie menstruierend ist. Und daher haben die Weisen im Fall des Zweifels nach dem Prinzip, ein Zweifel bei rabbinischen Vorschriften ist erleichternd zu entscheiden, in all den Fällen, wo man das Entstehen des Fleckens ohne Blutung aus der Gebärmutter der Frau erklären konnte, erleichternd entschieden. Rav Yosef bringt einen neuen Gesichtspunkt, die Gewohnheit der Frauen selbst in der Angelegenheit. Ein Beispiel dafür findet ihr in dem Buch Shulchan Gavoa, dem Kommentar von Rabbi Yosef ben Avraham Molcho zum Shulchan Aruch, in dem dieser schreibt, und heute pflegen die Frauen es strenger zu nehmen. Selbst wenn sie nichts fühlt, sondern einen Flecken auf ihrem Körper oder auf ihrem Kleid findet, und selbst wenn er kleiner als eine Graupe ist, das ist, was nach rabbinischer Kontrolle die Mindestgröße ist, damit das überhaupt ein relevanter Fleck sein kann, wird sie 5 Tage warten und danach 7 reine Tage zählen. So hat es mir Nut, meine Frau, gesegnet sei sie unter den Frauen im Zelt, gesagt. Die Quelle für diese Information ist Rabbi Molchos Frau, die in seinen Augen die Gepflogenheiten der Frauen repräsentiert. Darauf erwidert Rav Yosef, meiner bescheidenen Meinung nach darf man sich keinesfalls auf diese Geschichte stützen, um die Angelegenheit als Brauch anzusehen. Denn selbst wenn die Geschichte von Nut, der Frau des Shulchan Gavoa, wahr ist, ist dies ein Brauch einiger fauler Frauen, die sich nicht die Mühe machen wollen, an die Türen der unterweisenden Autoritäten zu klopfen und das Blut den Weisen zu zeigen, und sie wollten es strenger nehmen, aber kommen zu Leichtsinn. Denn wenn der Flecken tatsächlich nicht groß genug ist, um sie ihren Männern zu verbieten, sprechen sie über ihr Untertauchen im Ritualbad einen überflüssigen Segensspruch. Und selbst wenn sie wegen des Zweifels ohne Segensspruch untertauchen, so bereiten sie ihren Männern doch einen großen Fallstrick. Denn diese werden mindestens sexuelle Gedanken haben. Das heißt, wenn die Frau ihre Unreinheit hinauszieht, werden die Männer immer süchtiger, dass sie nun endlich Geschlechtsverkehr haben können, und das kann zu anderen Dingen noch weiterführen. Rav Yosef fügt eine allgemeine Anweisung für die Frauen hinzu. Und überhaupt ist es angemessen, die Frauen zu warnen, dass sie sich nicht auf die Unterweisungen der alten Frauen verlassen, die ihre Unterweisungen aus Wunschdenken geben. Und die sich aus Scham in Fragen der Frauen an ihre Schwiegermütter wenden oder an andere merkwürdige alte Frauen, werden gelegentlich zu Fall kommen. Aber wenn sie daran gewöhnt werden, einen Weisen zu fragen, auf jeden Fall mit Hilfe ihrer Männer, bleibt ihnen jeder Verdacht erspart. Manchmal verlassen sie sich auf das, was sie in Vorträgen von Frauen, die in diesen Halachot unterweisen, gehört haben. Aber die Weisheit der Frauen ist nur im Spindel. Das ist eine der klassischen frauenfeindlichen Äußerungen im Talmud. Und sie müssen einen Gelehrten fragen, der in der Halacha kundig ist. In beiden Abschnitten wiederholt Rav Yosef seinen Widerspruch zur unabhängigen Entscheidung von Frauen hinsichtlich der Nida. Die alten Frauen kann man vielleicht der Unwissenheit und der halachischen Unkenntnis beschuldigen. Aber die Unterweiserinnen der Bräute haben in diesen Dingen eine geordnete Ausbildung durch Gelehrte erhalten. Dennoch verlangt Rav Yosef von den Frauen, sich nicht auf das zu verlassen, was sie von ihren Unterweiserinnen gehört haben. Die Bedeutung dieser Sache ist klar. Der Widerspruch Rav Yosefs baut auf seinen Willen, den Rabbinern, den Männern die Herrschaft zurückzugeben und sie nicht in den Händen von Frauen zu lassen. Auch nicht in den Händen derer, die über das nötige halachische Wissen verfügen. Also da kommen jetzt wirklich viele soziale Aspekte der Nida rein, und nochmal kurz als Nachbemerkung habe ich nur drunter geschrieben, es ist also die Sicht, dass Frauen das nicht selber entscheiden dürfen, ist durchaus nicht die einzige herrschende in der Orthodoxie, sondern es gibt in Jerusalem eine Frauentorah-Schule, die schon seit vielen Jahren mit einer sehr gründlichen Ausbildung eben auch Frauen ausbildet, um solche möglichen Blutflecken identifizieren zu können, und sodass eben Frauen den Frauen in den Halachot der Nida helfen können. Also es ist durchaus umstritten in der Orthodoxie, wo da die Autorität liegt. Und das ist einer der spannenden Aspekte, denke ich, von orthodoxem Feminismus, dass es eben diese Ausbildung zu der Halacha-Beraterin gibt. Ja, jetzt hatten wir diesen langen Text und haben wir noch ein paar Minuten Zeit, auch um uns mit dem ein bisschen auseinanderzusetzen. Herr Müller.
Ja, wie würden Sie dann überhaupt heute das Problem der Emanzipation der Frau im Judentum bezeichnen?
Da kann ich einen eigenen Vortrag drüber halten. Also wenn ich es aus meiner Nische, aus der modernen Orthodoxie sehe, würde ich sagen, in den letzten 30 Jahren ist da eine Menge geschehen. Die orthodoxe Frauen, die intensiv Torah, Talmud studiert haben. Es gibt eben diese eigenen Frauenhochschulen oder Frauen, die an der Universität Talmud studieren. Dann finden die Überlegungen an, Frauen auch im Rahmen der Liturgie, im Gemeindegottesdienst mehr Raum zu gehen, sie zur Torah aufzurufen. Es gibt inzwischen auch Gemeinden, die sich durchaus noch als orthodox verstehen, die Frauen auch ermöglichen, sind Vorbeterinnen zu sein, die Frauen zu den 10 religionsmündigen Personen mitrechnen. Und es gibt auch eine wachsende Zahl von Frauen, die von orthodoxen Rabbinern als Rabbinerinnen ordiniert worden sind.
Würden Sie sagen, dass diese Elemente, die Sie gerade genannt haben, von den Frauen erkämpft oder von den Männern gewährt wurden?
Es geht natürlich zusammen. Sie sind insofern erkämpft von den Frauen, weil sie gesagt haben, uns sind diese Dinge wichtig. Ich denke, es ist wirklich über das Torah-Studium gegangen, dass Frauen angefangen haben, sich wirklich hinzusetzen, Dinge ganz tief zu lernen und nicht nur so die Sachen, die man gerade mal für die Küche braucht, sondern viel mehr zu lernen. Und damit, denke ich, ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein gewachsen und zu sagen, wenn wir dieses Wissen haben, stehen uns eigentlich auch andere Dinge zu. Und andererseits sagen die Frauen eben, soweit sie sich orthodox definieren, wir wollen es innerhalb des Systems machen. Und das erfordert dann natürlich auch, dass Männer darauf eingehen. Und in der modernen Orthodoxie, die natürlich nicht alle orthodoxen Juden und Jüdinnen umfasst, aber gibt es auch Männer, die dafür offen sind und die diese Dinge ermöglichen. Auch die Ordination von Rabbinerinnen durch orthodoxe Rabbiner setzt natürlich voraus, dass es orthodoxe Rabbiner gibt, die bereit sind, das zu machen. Ja, also vielleicht können wir da mal einen Vortrag oder eine kleine Reihe darüber machen, wenn das interessiert, über die Stellung der Frau im Judentum, im orthodoxen Judentum. Das ist wirklich ein sehr spannendes Kapitel. Und ja, da war noch Herr Schobes.
Ich komme vom letzten Wochenende mit 3 Tagen einer großartigen Tagung über Christentum und Judentum und besser umgekehrt Judentum und Christentum. Und wir haben auch mit einer Frau aus einer liberalen Gemeinde gesprochen. Spielen diese, also jetzt nicht die Rolle der Frau, sondern diese Regelungen für die Zeit während der Menstruation außerhalb der orthodoxen Gemeinden noch eine Rolle?
Also mit Sicherheit nicht für die meisten Mitglieder der reformierten Gemeinden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wahrscheinlich ist das auch nicht überall einheitlich, wie weit Reformrabbiner und Rabbinerinnen noch versuchen, Leute zu ermutigen, die Vorschriften der Menstruation einzuhalten. Also das Reformjudentum ist zwar insofern auch rabbinisches Judentum, als es weiterhin den Talmud, die rabbinischen Schriften als Teil seiner heiligen Schriften sieht, aber es ist bereit zu sagen, es gibt Dinge, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und wir können da, das ist eben das, was Orthodoxe nicht machen würden. Also man kann überlegen, natürlich die Zeit hat einen Einfluss, aber einfach nur zu sagen, etwas ist nicht mehr zeitgemäß, ohne einen Weg zu finden, wie die Halacha damit umgehen kann, würde in der Orthodoxie nicht gehen.
Danke.
Ja, Frau Dankowski.
Meine Frage geht in die Richtung, wir wissen ja nun heute insgesamt mehr auch über medizinische Zusammenhänge, sowohl was die Entstehung eines neuen Menschenlebens angeht, aber eben auch vor allem im Blick auf Krankheitsphänomene. Sei es jetzt in diesem sexuellen Bereich oder sei es auch im Bereich Aussatz. Welche Konsequenzen hat das im Umgang mit Krankheiten heutzutage?
Ja, das hängt davon ab. Also natürlich befasst sich auch orthodoxes Judentum mit neuen medizinischen Erkenntnissen. Es ist vielleicht eine Frage, die gerade auch bei der Frage ist, wann ist es erlaubt oder ist es erlaubt, Sterbehilfe zu leisten zum Beispiel. Also da würden natürlich neue medizinische Erkenntnisse, wie definiert man den Tod eines Menschen oder so, das sind Dinge, die eine Rolle spielen würden und die dann eventuell auch halachische Entscheidungen beeinflussen könnten. Das hängt auch im Einzelnen davon ab, wie bindend die Halacha ist. Es kann passieren, wir haben das jetzt gar nicht so genau untersucht, aber im Grunde genommen, die Bibel sagt nur, dass eine Frau, die ihre Menstruation hat, wenn am 7. Tag ihre Menstruation vorbei ist, kann sie ja nicht in der Nacht ins Ritualbad gehen und am 8. Tag kann sie schon wieder Geschlechtsverkehr haben. Aber weil für die Frau, die anderen Blutfluss außerhalb der Menstruation hat, noch eine Reinheitsperiode von 7 Tagen nach dem letzten Blutstropfen erforderlich ist, hat man das in der rabbinischen Tradition zusammengezogen. Interessanterweise sagt man sogar, es waren die Töchter Israels, also die Frauen, denen das zu kompliziert war, jedes Mal nachzurechnen, haben wir jetzt normale Menstruation oder irregulären Ausfluss, dass also heute jede Frau, sobald sie auch nur einmal Blut sieht, mindestens 7 Tage nach dem Blut noch keinen Geschlechtsverkehr haben kann. Das heißt also de facto, sagen wir, meine Frau hat 5 bis 7 Tage Menstruation, es dauert dann nochmal 7 Tage, bis sie Geschlechtsverkehr haben kann. Und je nachdem, wie der Eisprung ist, gibt es Frauen, die auf die Weise eigentlich nie schwanger werden können. Und da gibt es Versuche, das Problem zu lösen. Und, weil es eben die eigentliche Torah-Vorschrift ja schon am 8. Tag Geschlechtsverkehr ermöglichen würde, ohne noch 7 Tage ohne Blut zu warten. Und das wäre dann auch sowas, wenn man eben medizinische Erkenntnisse zu haben, zu sehen, die Frau kann nie schwanger werden, wenn man so weitermacht, da zu überlegen, wie man ja einen Weg finden kann, einerseits sie nie da einzuhalten, aber andererseits auch die Chance zu geben, schwanger zu werden.
Ja, zumal das klang ja auch in diesem Text an und es fällt ja auch nicht schwer, sich das vorzustellen. Es geht ja bei all diesen Fragen natürlich auch um sowas wie Kontrolle.
Ja, ganz eindeutig. Das wurde ja hier auch gerade im letzten Text.
Hier habe ich ja dann doch das Gefühl gehabt, dass die Männer dann irgendwann mal den Eindruck hatten, sich da selber ins Knie zu schießen. Wenn die Frauen durch ihre Art, die Dinge auszulegen, natürlich Dinge auch beeinflussen, die nicht im Sinne ihrer Ehemänner vielleicht sind, ne?
Ja, und ich meine, das kann ja vielleicht auch sein, wenn die Ehe nicht so gut funktioniert hat, war die Frau vielleicht dankbar für jeden Tag, wo sie keinen Intimverkehr haben musste. Das kann natürlich
auch eine Bälle, ja.
Und natürlich ist keine Frage, es gibt keinen Bereich wie die Nida, wo es den Männern so schwerfällt, die Sache zu kontrollieren. Denn letztlich, sie können zwar eventuell die Blutflecken kontrollieren, aber sie können nicht wirklich kontrollieren, ob die Frau mit ihrer Menstruation schon am Ende ist oder nicht. Und es bleiben einfach Dinge, die letztlich der Frau erhalten bleiben. Und das scheint einige Rabbiner ziemlich zu stören.
Ja,
stimmt. Und andererseits eben in der modernen Orthodoxie auch eine wachsende Empfindlichkeit dafür. Also wenn wir heute gelehrte Frauen haben, warum müssen dann mit so einem heiklen, intimen Thema, warum muss ich dann zu einem Mann gehen und kann nicht mit einer Frau sozusagen das absprechen? Und das, ich denke, das ist eines der Argumente und vielleicht ist es auch, also selbst Leute, die nicht orthodoxe Rabbinerinnen akzeptieren, würden diese Frauen, die eben sich mit der Nida befassen, würden das eventuell ja akzeptieren, einfach weil da ein wachsendes Gefühl für da ist, dass es ja einfach unangenehm für Frauen ist, wenn Männer darüber entscheiden.
Ja.
Ja, also da hatten wir heute was zu Themen, die einerseits gar nicht mehr relevant sind und andererseits mit der Menstruation eben ja. Das ist, und ich hoffe, dass dieser moderne Text mit seinen sozialen, gesellschaftlichen Überlegungen auch interessant war in der Hinsicht, um so ein bisschen was von der Vielfalt auch zu sehen, wie auch im Judentum man mit sowas umgeht. Ich denke auch im Christentum, ich vermute mal auch so eine Frage, ob Frauen Priesterinnen sein können. Ich würde nicht ausschließen, dass die Frage der Menstruation auch ein Thema ist, dass da sei es bewusst oder unbewusst im Hintergrund stehen kann. Und vielleicht hat das Judentum da zumindest den Vorteil, dass es sich halt wirklich ganz dezidiert mit Vorschriften auseinandersetzt und überlegt, wie man mit denen umgehen kann. Und das in dem Sinne vielleicht ein bisschen weniger verschwommen ist. Also es gibt natürlich auch, wir hatten hier einige Beispiele für diese mystischen Auslegungen, aber grundsätzlich kann man eine Menge einfach mit ganz praktischen, konkreten Sachen, die da sind, sagen und kann eben sich auch kritisch gegenüber so eher volkstümlichen Vorstellungen äußern. Ja, so viel für heute. Nächstes Mal haben wir eben wieder einen doppelten Abschnitt. Einerseits den Yom Kippur-Ritus, der natürlich auch ganz wichtig ist, und dann eben auch nochmal die Frage der Heiligkeit, jetzt nicht mit dem Heiligtum, sondern mit dem Tun der Gebote verbunden. Da in dem Zusammenhang steht ja auch das Gebot der Nächstenliebe. Also von daher auch ein Text, der irgendwo doch auch wohl den meisten in der einen oder anderen Form bekannt ist. Dann wünsche ich eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Vielen
Okay,
Dank.
vielen Dank,
Vielen
ja.
Dank.
Tschüss.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Ich glaube, der Herr Smith war heute eigentlich gar nicht da. Du bist stumm geschaltet.
Nee, der hatte mir vorher geschrieben, er sei krank und könne nur zuhören.
Ah, okay.
Das war, er könne keine Fragen stellen. Also ist wahrscheinlich heiser oder er wollte zuhören. Genau.
Okay. Gut.
Alles klar.
Ja, also ich sehe, die Frau Rieger ist immer noch nicht wieder einsatzfähig, offensichtlich.
Nee, die ist noch, hatte sie mir geschrieben, krank geschrieben bis Ende des Monats.
Wow, das ist aber wirklich lange. Das, und wir hoffen, dass die Behandlung wenigstens hilft.
Ja. Gut, Tamara, wir sehen uns morgen.
Genau, der Text ist fast fertig. Ich muss noch ein
Ja.
paar letzte Sachen, also wird noch vermutlich im Verlauf der nächsten Stunde kommen. Dann habe ich es auch vom Schreibtisch, ist besser, dass
Alles klar.
es dann ist. Und ja.
Gut.
Gut, dann also
Schönen Abend
bis
und
morgen
bis morgen.
gleichfalls.
Jo, tschüss.
Tschüss.